In der heutigen Episode ist mein Gast Ben Gipper. Und Ben ist Geschäftsführer einer Matratzenmanufaktur, ganz hier in der Nähe in Groß-Gerau. Und mit ihm spreche ich über die wundersame Welt der Matratzen, welche Matratze die beste der Welt ist, was Qualitätsunterschiede sind und über alles, was man wissen muss rund um Matratzen. Viel Spaß bei der Episode! Hi, ich stelle mich nie richtig vor und ich dachte, also ich sage immer meinen Namen und ich dachte, heute wäre eine gute Gelegenheit, mich mal komplett vorzustellen, weil ich mich auch freue, wenn mein Gast sich komplett und richtig vorstellt. Also, ich bin Eva, das wisst ihr, Eva Bovet, und im echten Leben habe ich tatsächlich Bettengeschäfte. Und das mache ich schon ganz lange, 20 Jahre, obwohl ich ja noch sehr, 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 sehr jung bin. Aber das ist, was ich also tue tagsüber. Und da habe ich ganz viele tolle Kontakte zu ganz tollen Menschen, unter anderem zu meinem heutigen Gast, das ist der Benjamin Gipper. Und ja, wir kennen uns auch schon ein paar Jahre und unsere Unternehmen sind, glaube ich, schon länger verbunden als wir zwei tatsächlich. Und darum geht's jetzt heute. Ben, ich würde jetzt einfach mal fragen, ganz frei heraus, ich weiß es ja, aber die Leute, die uns zuhören, vielleicht nicht. Wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst, was sagst du dann? Was ist dein Job, dein Beruf, deine Berufung?
Hallo erstmal, ja. Also wenn ich das so gefragt werde, sage ich eigentlich am allerliebsten horizontales Gewerbe, um erstmal die Fragezeichen in den Blicken zu sehen. Ich glaube, bei Xing habe ich irgendwo mal Schlafkreateur dazu geschrieben. Irgendwo auf einem Visitenkärtchen steht Geschäftsführer und irgendwas dazwischen ist es letzten Endes. Also ein Mix aus ganz vielen Tätigkeiten. Ich nenne meine Firma dreisterweise manchmal auch One-Man-Show. Das bedeutet nicht, dass ich die Matratzen selbst mache. Dafür habe ich zum Glück ein großes und sehr, sehr gutes und erfahrenes Team. Aber dass man sich halt um alles drumherum, um das Produzieren von Matratzen und was damit zusammenhängt, dann kümmern muss. Und da habe ich sehr, sehr viele verschiedene Berufe im Laufe einer Woche.
Genau. Also um es runterzubrechen, in meiner Wahrnehmung, wenn es jemand genau wissen will oder in kurz, bist du eigentlich Geschäftsführer einer Matratzenmanufaktur, stimmt es?
So könnte man es auf den Punkt bringen, ja.
Ja, genau. Und ich kenne ja viele Menschen in deinem Team und das, was du eben gesagt hast, kann ich auch bestätigen. Wie wird man denn Geschäftsführer einer Matratzenmanufaktur, Ben? Erzähl doch mal.
In erster Linie eigentlich durch das Privileg, dass man in der Familie jemanden hat, der aktuell eine Matratzenmanufaktur führt oder damals noch eine Matratzenfabrik, wie es damals hieß, aus den 70ern raus. Genau, das war mein Onkel und ich sage mal, mein Weihnachtsonkel, den ich so einmal im Jahr halt gesehen habe. Und das war halt der mit der Matratzenfabrik und das war auch gut so. Und das war aber auch unser ganzes Verhältnis zusammengefasst. Und dann hatten wir uns eines Weihnachtens, 2010 war das, so wunderbar gestritten am Tisch, beziehungsweise konstruktiv haben wir uns auseinandergesetzt miteinander. Hat mir aber irgendwie sehr gefallen. Und das war so der Anstoß für mich zu überlegen, was aus mir werden soll, so Mitte 20. Und so, dass ich mich ein paar Monate später mit ihm mal zusammengesetzt habe. Er war Mitte 60, wie gesagt, ich Mitte 20 und wir haben einfach mal die Rahmenbedingungen besprochen und was er für Pläne hat und was ich für Pläne habe und haben gedacht, es wäre sehr gut, wenn wir einfach mal schauen, ob unsere Pläne künftig zusammenpassen könnten. Und das war eigentlich ein recht unkomplizierter Start, den wir auch noch damals so ohne konkretes Ziel so aufgenommen haben. Und ja, das ist dann draus geworden. Jetzt mittlerweile 13 Jahre später hat man die Firma übernommen, ist tief, tief drin in der Matratzenmaterie. Man kann sich eigentlich nicht mehr vorstellen, dass es andere Dinge oder andere Jobs im Leben gibt.
Ja, was fasziniert dich denn an dem Thema Matratzen überhaupt?
Also von der ersten Sekunde an habe ich es geliebt, dass es ein Artikel und Produkt ist, der wirklich gebraucht wird, mit dem man wirklich Menschen Gutes tun kann und auch einen Grundbedarf des Menschen deckt und nicht irgendwie die 10. Spielerei, die man sich ausgedacht hat, wieder, also der Menschheit mitteilen muss, warum sie diese gerade jetzt braucht und irgendwas den Leuten aufdrücken muss und ja, einfach ein Grundbedürfnis befriedigen kann und schauen kann, mit welchen Mitteln man das macht. Unser Ziel ist das ja auch in allen, für alle Rahmenbedingungen oder auch alle Budgets und Geldbeutel, wenn möglich, darzustellen. Und genau, das war erstmal diese Sinnhaftigkeit, die ich da drin gesehen habe. Das war für mich der Anstoß, generell da voll reinzugehen und dann ist es einfach super spannend, weil jedes Material, jede Komponente eine eigene Wissenschaft für sich ist. Da kann man sich reinfuchsen, kann sich mit auseinandersetzen, Erfahrungen sammeln, hat zum Glück auch schon sehr, sehr viele Erfahrungswerte, auf denen man aufbauen konnte. Und ja, von daher war das eine sehr, sehr schöne Geschichte, die mir einfach, je tiefer ich eingestiegen bin, immer mehr Spaß gemacht hat. Und ja, irgendwann kommt man halt nicht mehr weg davon.
Mhm. Ich bin ja auf vielen Messen unterwegs und unter anderem auch auf Messen, wo es Wohnaccessoires gibt. Und ich mag Kerzen nicht besonders gerne. Und dann sehe ich aber diese riesigen Stände mit ganz vielen unterschiedlichen Kerzen für ein wohliges Zuhause. Und dann denke ich immer, wie froh ich bin, dass das nicht mein Job ist, dass ich keine Kerzen herstellen muss oder designen oder, ja. Das wäre so richtig schlimm für mich und das Gegenteil davon ist der Fall, ne? Also ich finde auch meinen Job so cool und so wie du es jetzt beschreibst, habe ich auch richtig Freude daran und da sind wir richtige Glückspilze, du und ich.
Ja, das sind wir auf alle Fälle, das stimmt. Das ist ja auch dieses Ding, wenn man hat halt Menschen vor sich, die zum einen lernt man irgendwie, hat man immer so einen kurzen Einstieg oder so einen Einblick in den Menschen, sein Leben, in seine Probleme aber auch und hat irgendwie einen recht persönlichen Moment. Und kann sich dann um Lösungen bemühen. Und das erlebe ich ja auch, sage ich mal, in der Firma bei mir selbst, wenn wir das Thema Sonderanfertigung mit jemandem besprechen, aber auch über meine Händler, wenn ich dann erzählt bekomme, wie die Situation ist, was für eine Herausforderung haben. Und dann überlegt man gemeinsam, wie man dann irgendwie die Sache geregelt bekommt, wie man eine Matratze umbauen kann, dass irgendwie auf das Bedürfnis, das da besteht, passt und all diese Dinge. Und das ist aber immer ein tatsächlicher Mensch mit einem Bedürfnis da. Und wenn man eine gute Lösung findet, hat man auch jemanden glücklich gemacht. Und das ist einfach mal jede Woche Momente, dass man Leute vor sich hat, die irgendwie froh sind, dass sie bei einem waren, was einem, glaube ich, auch persönlich einfach sehr, sehr viel gibt, immer wieder. Was dann auch sehr viel hilft, durch die Phasen zu gehen, wenn die Dinge kommen, die jetzt nicht so viel Spaß machen, die ja natürlich auch immer wieder dabei sind, aber man kann sich darauf zurückbesinnen. Das finde ich eine sehr wertvolle Geschichte, die auch die Langzeitmotivation irgendwie erhalten lässt.
Mhm. Und es ist ja schon auch so, dass Schlaf so individuell ist und mit so vielen individuellen Bedürfnissen verbunden. Und manchmal auch, ich finde es immer so schwierig, da von einer Norm zu sprechen, aber manchmal gibt es Bedürfnisse, die rechts und links von dem sind, was die meisten Menschen als Schlafnorm empfinden. Und da gilt es ja dann, das auch nicht zu bewerten, ja. Und du und dein Unternehmen, ihr seid da immer ein sehr guter Ansprechpartner. Also da wird auch nie ein Wort verloren oder irgendwas bewertet oder irgendwie gesagt, na, das ist ja komisch, weil es ist auch nicht komisch, ja. Also wir sind ja alle unterschiedlich. Und wenn jemand den Zeh zwischen die beiden Matratzen stecken muss zum Einschlafen, dann ist es so. Und es gibt ja für alles Lösungen und sehr schön. Wir sind bei einem Thema, Ben, was mich immer so ein bisschen umtreibt, beziehungsweise wo ich nicht aufhöre, darüber zu sprechen. Es geht um die Qualitätsunterschiede von Matratzen. Vielleicht beschreibst du mal in deinen Worten, welche Qualitätsunterschiede gibt es? Was unterscheidet hochwertige Matratzen von weniger hochwertigen Matratzen?
Grundsätzlich muss man erstmal herausfinden, was an Qualität für den einzelnen Kunden jetzt wirklich relevant ist, sage ich mal. Das bedeutet, jedes Material, das ich in die Matratze baue, gibt es in allen denkbaren Qualitätsabstufungen und Wertigkeiten. Es gibt Gründe, warum das so teuer ist, aber deswegen finde ich, seid ihr als Händler auch immer eine gute Übersetzung, weil man einfach herausfinden kann, ist das jetzt wieder etwas, ja, wo es wichtig ist für den Kunde, dass da auch, sage ich mal, was ein High-End-Material reingebaut wird oder brauchst an der Stelle vielleicht auch eher ein einfaches Material, weil das vielleicht sogar einen besseren, robusteren und langhaltbaren Job macht beispielsweise. Also es ist erstmal diese Situation, die unterscheidet, was jetzt an Qualität wichtig ist und dann, wie auch eingangs gesagt, kann man wirklich, also ob es der Schaumstoff ist, wo kaufe ich den ein und dann auch in welcher Materialdichte, mit welchen zusätzlichen Eigenschaften, mit welchen Beimischungen an Naturölen, mit welchen Funktionen, sprich Memory, Belüftung, Atmungsaktivität, Wärmeregulierung. Es gibt so viele Themen, die da jetzt einmünzen, die dann auf Qualität oder auch Wertigkeit dann dafür Relevanz haben. Thema Bezugsstoffe, Fasern, Ausrüstung, auch da Möglichkeiten, Elastizität, Stretchverhalten. Also es gibt so viele Facetten und ja, da gilt es dann immer wieder genau die idealen Zusammenstellungen zu finden und was dann, sage ich mal, das eine ist, denke ich, was wichtig für die Qualität ist, das Thema Langlebigkeit. Also erst wenn ich ab einer gewissen Qualitätsstufe anfange, kann ich auch eine wirklich langlebige und Matratze, die sich auch lange gleichmäßig verhält, dann auf die Reihe bringen. Und dann kommt halt darüber hinaus noch dazu, dass es, wie gesagt, diese Zusammenstellung an Materialien dann passend ist für den Kunden. Und das ist dann die Materialproduktqualität, aber dann auch die Beratungsqualität auf der anderen Seite, die in Summe, glaube ich, nur dazu führen, dass man irgendwie ein cooles Erlebnis im Fachhandel dann auch hat als Kunde.
Mhm. Ich finde, was du sagst, nochmal ganz, ganz wichtig. Es sind so die eigenen Prioritäten, die eigentlich bestimmen, was ich für ein Produkt brauche.
Ja.
Und da ist nicht das vermeintlich teuerste oder das vermeintlich beste auch das Beste für mich.
Mhm.
Also ganz viele Dinge, die andere Menschen essen, die vielleicht unheimlich teuer sind, esse ich gar nicht. Ja. Und für mich ist eine Pommes vielleicht besser als Austern. So.
Genau.
Ja.
Ja.
So, und da muss man einfach auch mal hingucken. Und da finde ich ganz wichtig, was du sagst, da auch ja priorisieren, was ist denn für denjenigen, der da drauf liegt oder diejenige wichtig. Welche unterschiedlichen Materialien gibt es denn bei Matratzen?
Grundsätzlich würde man unterscheiden zwischen einer Taschenfederkern- oder Federkernmatratze, Schaummatratze oder Latexmatratze. Das sind eigentlich erstmal so die drei Grundkategorien. Und dann ist aber jede einzelne für sich auch wieder unfassbar vielfältig. Taschenfederkern ist ja letztendlich auch ein Mix aus Taschenfederkern und Schaum oder Latex oder Baumwolle oder Schafwolle oder Seide-Leinwolle, was auch immer da jetzt noch dazukommt. Beim Schaumstoff habe ich halt einen Kaltschaum, einen ganz klassischen, einen PU-Schaum, einen viskoelastischen Schaum oder einen hydrophilen Schaumstoff, der irgendwie mit Feuchtigkeit und dem Thema Atmungsaktivität auch sehr gut umgeht. Also verschiedene Kategorien. Und dann auch beim Latex wieder Talalay-Latex, ein Dunlop-Latex, ein Puls-Latex, dass das aufgeschäumt ist. Also es gibt innerhalb der einzelnen Materialklassen auch wieder ganz, ganz viele Unterschiede. Also das ist halt ganz schwierig, ist da jetzt so eine direkte Vergleichbarkeit auch hinzustellen. Das erlebe ich im Privaten nochmal, wenn gesagt wird, was ist denn besser, Taschenfederkern oder Schaummatratze? Das ist eine Frage, die man so nicht beantworten kann. Da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Es braucht jemand, der irgendwie mit einem rausarbeitet, was ist für einen relevant, was ist wichtig, welche Themen sind da. Und dann kann man sich langsam annähern zu überlegen, welche Matratzenart macht jetzt mehr oder weniger Sinn. Das eigene Körpergefühl spielt auch eine ganz große Rolle, weil da auch, wenn man 10 Leute fragt, wie sie was finden, hat man 10 Antworten. Und das ja, trifft halt nirgends so gut zu, finde ich, wie beim Thema Schlafen und Matratze, weil da doch jeder seine ganz, ganz eigene Vorstellung davon hat, wie das sein soll. Und ich freue mich, dass wir in der Rolle sind, zu sagen, wir wollen da auf diese gemeinsame Reise gehen, rauszufinden, was du als Kunde brauchst, mit unseren Händlern zusammen. Und nicht irgendwie der Welt sagen müssen, das ist der beste Schlaf auf der Welt, nimm den. Weil so rum kann das eigentlich aus meiner Sicht gar nicht funktionieren. Und ja, deswegen also ist auch das ein Teil der Sinnhaftigkeit meines Jobs, dass man sich irgendwie da auf einen sinnvollen Zugang zu den Kunden dann fühlt. Und ja, das macht das Ganze rund.
Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz, also Federkern ist das, was man früher so hatte und was auch in Boxspring verwendet wird, ne? Das sind die Metallfedern, die so spiralförmig aufgebaut sind, die sind entweder nochmal in Stoff verpackt oder nicht. Und das, was du sagtest, die Kombination oben und unten abgepolstert, damit sie nicht in Bobbes pieksen, sagt man in Frankfurt.
Das ist ja auch die ganz große Angst der Kunden vor Federbruch oder sonstigen. Ja, die kann man aber nehmen, weil ich glaube, bis so eine Feder bricht, da muss einiges passieren und Jahrzehnte ins Land gehen. Also da ist, glaube ich, noch niemand von einer Taschenfeder aufgespießt worden oder sowas.
Ja, vielleicht kannst du nur noch mal ganz kurz erklären, ich weiß es, aber allen anderen, warum Kaltschaum Kaltschaum heißt. Ist der besonders kalt? Macht der es kalt? Warum Kaltschaum?
Es geht eigentlich ums Herstellverfahren des Schaums, ne, der weniger Wärmezufuhr als im PU-Schaum hergestellt wird. Also das ist eigentlich so mal ganz, ganz simpel gesagt der Unterschied, deswegen Kaltschaum. Letzten Endes ist das auch gar nicht so interessant für uns als Hersteller. Also das ist einfach ein Begriff, der sich beim Endverbraucher festgesetzt hat. Man guckt halt generell, was für Elastizitätswerte hat der Schaum, was für ein Komfortindex, Raumgewichte, Stauchhärten, all diese Dinge sind dann relevant oder auch die Porenstruktur von dem Schaum. Genau, aber Kaltschaum hat sich einfach festgesetzt und ist so in aller Munde oder so nach Taschenfederkern der zweite Begriff, den man als Matratzenmensch in den Kopf geschmissen bekommt, wenn man Gespräche führt. Aber genau, also eigentlich ist der Unterschied recht unspektakulär, aber in der Regel sind die Kaltschaume einfach elastischer, atmungsaktiver als ein PU-Schaum und haben deswegen dann auch eine bessere Performance, sage ich mal, in der Matratze.
Mit der Atmungsaktivität erkläre ich immer so, oder nee, anders, mit den Poren, das erkläre ich immer so, mit dem Vergleich mit Luftschokolade. Da kann man sich oft ganz gut vorstellen, wie sowas von innen dann aussieht, finde ich, ne? Weil eine Matratze kauft man ja jetzt nicht so oft und es ist auch ganz gut, wenn man das Wissen darüber ganz hinten in den Kopf schiebt, braucht man gar nicht immer. Und wenn man sich dann wieder auf den Weg macht und dann da Begriffe durch den Raum fliegen, wie offenporig, ist es immer ganz schön, wenn es jemand erklärt, ja, lebensnah, finde ich. Wie hoch? 1, 2 oder 3? Die Quizfrage. Wie hoch ist die perfekte Matratze? A, B oder C habe ich nicht. Musst du jetzt sagen.
richtig hoch. Also ich habe damals, da habe ich tatsächlich eine Anekdote zu der Frage. Ich habe mich damals extra bei Wikipedia angemeldet als Autor, weil ich es nicht ertragen habe, dass in dem Bericht damals stand, je höher eine Matratze, desto besser. Das stand da so wortwörtlich drin und das hat mich rasend gemacht als Matratzenhersteller, weil wir beispielsweise eine spezielle Flachserie an Matratzen haben, wo es darum geht, in möglichst niedrigen Bauhöhen den maximalen Komfort unterzubringen. Dass man eine gewisse Höhe braucht, irgendwie 16, 18 Zentimeter Minimum, um eine vernünftige Matratze aufzubauen, okay, aber dann ist eine 30 Zentimeter Matratze nicht besser als eine 25 Zentimeter Matratze. Weil das war jetzt meine Meinung, eigentlich so die ideale Matratze, also zwischen 20 und 25 Zentimeter. Dann hat man einen guten Mix aus einem vernünftigen Handling, aber trotzdem alle Möglichkeiten als Matratzenbauer dort relevante Dinge unterzubringen, sage ich mal, die für den Komfort einfach wichtig sind. Und so würde ich es etwa sagen, aber wir kommen immer wieder auf den Punkt, man hat nicht die einfache, absolute Antwort in dieser Branche, sondern es ist immer halt ein Wechselspiel aus dem Bedürfnis, was passt zum Bett. Also die tollste Matratze kann man vielleicht haben, aber man sieht anschließend das Kopfteil vom Bett nicht mehr und ist absolut unglücklich, weil, keine Ahnung, das Schlafzimmer optisch vermurkst ist, was aber auch dann wieder darauf einspielt, ob ich mich irgendwie wohl dabei fühle, wenn ich abends ins Bett gehe und mich Richtung Nacht bewege oder ob ich mich jedes Mal drüber ärgere, dass jetzt mein Bett verhunzt ist, weil meine Matratze zu hoch geworden ist. Und das ist so ein kleines Beispiel dafür, dass man wirklich individuell schauen muss. Wie gesagt, so 20 bis 25 wäre aber so der ideale Bereich aus meiner Sicht, um schöne Dinge hinzubekommen.
Ist wie immer im Erwachsenenleben die Antwort auf viele Fragen kommt drauf an.
Ja, das ja. Ist wohl so.
Welche Rolle spielt denn der Matratzenbezug? Was muss der denn können?
Also der Matratzenbezug ist aus meiner Sicht absolut, wie soll ich sagen, also eine Komponente der Matratze, der viel zu wenig Aufmerksamkeit zuteil wird insgesamt, weil man doch so viel, also erstmal grundsätzlich würde ich sagen, zwei Hauptjobs hat der Matratzenbezug. Das eine ist natürlich, sag ich mal, die Feuchtigkeitsaufnahme und das Mikroklima desjenigen zu regeln, der auf der Matratze liegt, also warme Luft schnell wegzuführen, Feuchtigkeit aufzunehmen und wegzutragen, dass man trocken schläft, das ist so das Offensichtliche. Aber gleichzeitig ist das auch, wir sagen immer gerne, Schutzpanzer der Matratze selbst, weil wenn Feuchtigkeit auch zu tief in die Matratze reingeht, habe ich einfach eine höhere Schimmelgefahr, ich habe generell eine schlechtere Hygiene in der Matratze, ich habe eine höhere Abnutzung der Komponenten, weil Schaum mag keine Wärme und keine Feuchtigkeit und ist dem ständig ausgesetzt, also ist auch da wichtig, dass der Bezugsstoff einfach verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit in den Schaum reinkommt. Genau, das sind eigentlich so diese zwei Aspekte und der eine, der jetzt für die Person relevant ist, die drauf schläft, die wird öfter gesehen, wobei man auch merkt, dass bei immer mehr Matratzen der Bezugsstoff immer weiter weggespart wird, weil er weniger populär, glaube ich, im Bereich der Endverbraucher ist. Was sehr schade ist, weil gerade hier in der Region, in Worms und in Aschaffenburg, gibt es Textilveredler, das heißt, der Oberstoff wird dann nochmal untersteppt mit einer Schafwolle, einer Klimafaser oder einer Tensilfaser, um gerade diese Funktion der Feuchteregulierung ideal zu gestalten. Und wenn das gar nicht mehr enthalten ist in der Matratze, geht eigentlich eine wichtige Funktion raus, die eigentlich früher immer da war oder meistens da war und da sie nicht so populär ist, im Moment ja aus Kostengründen immer öfter weggespart wird aus so einer Matratze. Und das ist aber letzten Endes eine Milchmädchenrechnung, weil es die Lebensdauer der Matratze verkürzt und genau, ich einfach so dann ein schlechteres Produkt habe. Also von daher, der Bezug ist aus meiner Sicht, also wir unterscheiden so zwischen Vertikal, auf die Vertikal betrachtet 60% Matratzenkern, 40% Bezugsstoff. Also das ist, denke ich, auch schon eine Aussage für sich, was für einen Stellenwert der Bezugsstoff an der gesamten Matratze dann hat.
Mhm. Ja. Ja. Also ich sag immer, aber jetzt habe ich gerade gelernt, das ist eigentlich ein bisschen falsch. Ich sag immer, der Matratzenbezug macht ein Drittel des Matratzenpreises aus, sogar noch mehr tatsächlich. Ne?
In Rundunverarbeitung ist es ein Drittel, mit Borderverarbeitung wäre es.
Ja, okay.
Dann die 40%.
Also nicht ganz falsch. Wie ergibt sich eigentlich der Preis einer Matratze?
Das ist, glaube ich, von Hersteller zu Hersteller sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen kann ich da jetzt nur für uns sprechen. Und bei uns ist einfach so, also der Großteil ist erstmal Material. Material, Material, Material. Also da sind wir bei dem ursprünglichen Thema. Der Einkauf ist da einfach ganz, ganz entscheidend. Wo kaufe ich den Schaum? Sind es Materialien, die bewährt sind? Und bringen die auch einfach diese Leistung, diese Elastizität, diese Porenstruktur, die wirklich gewünscht ist, um eine vernünftige Matratze zu machen? Und ich könnte nach dem technischen Datenblatt gehen, die gleichen Schäume sicher auch günstiger einkaufen irgendwo, aber das ist bei uns einfach ganz wichtig, dass es wirklich genau das ist, von dem wir wissen, wie es funktioniert, wie es auch über Dauer, über all die Jahre funktioniert. Deswegen ist eigentlich die größte Position bei uns jetzt wirklich das Vormaterial. Und dann kommt es direkt zur zweiten Position, das ist dann einfach die Weiterverarbeitung bei uns im Haus dann. Sprich, die Arbeitszeit, die meine Menschen dann an den Matratzen verbringen. Wir produzieren hier mitten im Rhein-Main-Gebiet. Ich selbst habe einfach auch den Anspruch, ich denke, darüber definiert sich auch eine kleine Firma, meinen Leuten ein vernünftiges Gehalt zu zahlen, auch eine Gehaltsentwicklung irgendwie darzustellen und nicht als ja, Malocher und Ressource zu sehen. Und genau, das heißt, einfach die Zeit, die in eine Matratze reinfließt, hat bei uns einen gewissen Wert. Und das ist dann so die zweitgrößte Komponente, würde ich mal sagen, in unserer Kostenrechnung. Und dann ist natürlich auch ein großer Teil der Vertrieb und die Beratung des Ganzen über den Händler, bis es dann zum Endverbraucher kommt. Logistik spielt eine immer größere Rolle. Das stellen wir natürlich auch fest, weil eine Matratze insgesamt halt recht groß ist und auch ein gewisses Gewicht hat und dementsprechend da auch immer größerer Anteil dann dieses Thema reinläuft und dann auch, denke ich, Richtung Endverbraucher hin. Das kennst du aber wieder besser in deiner Rolle als Händlerin, Eva. Das ist dann natürlich dann auch der ganze Service um den Kunden drumherum auch, ja, Geld kostet zum einen, aber ich denke, auch wenn das wert ist am Ende des Tages, dass halt die Matratze geliefert, abgeholt wird, die Einstellung des ganzen Systems dann insgesamt, die Entsorgung von Matratzen, aber auch die Nachbetreuung, wenn man dann, sage ich mal, sich mit der Matratze auseinandersetzt, Fragen hat, nochmal nachjustieren muss in der Einstellung, bis hin dann aber auch bei uns natürlich dann die Serviceleistungen, die dahinter kommen, hat man sich doch mal verkauft und muss das irgendwie regeln, muss dann Kerntausch oder irgendwas durchgeführt werden. Das ist alles und wahrscheinlich noch viel mehr dann in dem Preis enthalten einer Matratze und genau, soll aber letzten Endes auch wirklich den Mehrwerte bringen, die das Ganze dann in Anspruch nehmen.
Wir wollten eigentlich am Ende darüber sprechen, aber jetzt finde ich den Flow ganz passend, weil wir haben auch im Vorgespräch drüber geredet, was dich und mich eigentlich am Matratzenmarkt frustriert. Und da sind wir auch beim Thema, was ich auch immer im Alltag mit in Nirvana habe. Ja, vielleicht kleine Manufakturen, ich glaube in allen Bereichen, das hat jetzt nicht nur was mit Matratzen zu tun, unterscheidet von großen Unternehmen ist auch, glaube ich, das Marketingbudget. Ja. Und wie viel Kohle verbraucht, ich versuche es jetzt mal neutral auszudrücken, verbraucht wird für Hochglanzprospekte, für Klebebänder mit Firmenaufdruck und. Und das hat alles seine Berechtigung. Und ich möchte nicht sagen, dass das eine schlechter ist als das andere. Aber es gibt natürlich Bereiche oder Unternehmen, da habe ich halt diesen fetten Marketing-Batzen einfach nicht. Und die ganze Kohle dafür fließt halt in die Produkte. Und so ist es letztendlich bei euch auch.
Ja, also Werbeausgaben sind ja quasi kein Faktor bei uns, weil wir das uns eigentlich gar nicht erlauben könnten. Das kann man schon sagen. Dadurch fließt halt ein deutlich größerer Wertanteil in die Materialien und die Fertigung davon. Ich nehme es eigentlich so wahr, dass die meisten Leute das auch sehr sympathisch finden, aber das ist dann genau der Punkt, dass es halt zu Gutes und Rede drüber ist dann halt gerade in den kleinen Strukturen immer das Schwierige. Also gerade dieses lauter drüber reden, Menschen dieses Angebot sichtbar zu machen und auch irgendwie so transparent, dass es durchdrungen wird, so wie wir es eben besprochen hatten, für was dann das Geld insgesamt ausgegeben wird, weil ich denke, dass man gerade in dem Bereich jetzt Hersteller, kleine Manufaktur und ein Händler, der dann, sage ich mal, die Übersetzer zu diesen Produkten gibt, so viel Gutes für die Leute tun kann und so viel Matratze, sage ich mal, bieten kann über die Jahre der Nutzung, bis zu einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis unterm Strich. Allerdings so dieses Thema, keine Ahnung, dass halt der initiale Invest etwas größer ist, als wenn ich halt eine Matratze irgendwie für 2 bis 4 Jahre kaufe. Und die Sichtbarkeit von dem Angebot, dass die halt schwerer herzustellen ist, das ist natürlich immer sehr, sehr schade. Und das ist tatsächlich immer wieder mal recht frustrierend, weil, ja, ich denke, eure Firma als auch meine Manufaktur haben absolute Daseinsberechtigung, sind voll im Wettbewerb dann, sage ich mal, und können da in allen Facetten mithalten. Und ja, man muss es nur den Leuten mitteilen können, was mal besser oder schlechter geht.
Ja, genau. Also ich möchte nochmal betonen, ne, ich möchte jetzt hier kein Bashing betreiben und jedes Unternehmen, was sehr, sehr sichtbar ist, da freue ich mich total, ist halt eine andere Struktur. So, das ist eigentlich alles. Ja.
Vielleicht, das würde ich schon noch gerne anmerken, weil man hat ja schon eine Einordnung in den letzten Jahren, dass, sage ich mal, dass es gewisse Matratzenkategorien einfach, sage ich mal, gibt und wenn jemand aber dem Thema Schlafen hohen Stellenwert zuordnet, mittlerweile auch klar ist, dass eigentlich Fachansprechpartner vor Ort eigentlich deutlich besser geeignet sind, als jetzt selbst da loszugehen, weil man in diesem Werbekauderwelsch, der in unserer Branche definitiv da ist, wir machen alle das Beste, Tollste, Krasseste, noch nie dagewesenste aus dem Weltraum kommt und woher auch immer. Aber das ist ja letzten Endes nichts, was mir als Endverbraucher irgendwie Mehrwert bringt, all diese Infos. Und da finde ich es eigentlich immer enorm wertvoll, jemanden vor Ort zu haben, dem man in die Augen gucken kann und irgendwie dieses Thema Matratze erschließen kann. Und ist auch immer eine enorme Abkürzung, Ersparnis von Lebenszeit, sage ich mal, den Weg zu wählen. Und ja, also kann ich jeden nur zu animieren und einladen, das so zu tun.
Ja. Ich habe noch ein paar Fragen, vielleicht kannst du die ganz schnell beantworten, vielleicht auch nicht, vielleicht wird es jetzt ausufern, wir sehen mal. Wie oft muss man denn eine Matratze austauschen?
Auch da tut es mir leid, dass ich nicht die einfache, schnelle Antwort geben kann. Ich würde denken, also der Fachverband Matratzen wird sagen 7 Jahre, wir peilen eigentlich so im Bereich 10 Jahre Nutzung an, dass die schon auf jeden Fall gegeben ist. Das hat aber letzten Endes auch jeder so, soll es im eigenen Ermessen halten. Also sicherlich, wenn ich Probleme habe, Beschwerden habe und so weiter, dann schreit es einem ja schon förmlich ins Gesicht, da was zu tun. Und darüber hinaus, ja, ist, denke ich, wie gesagt, diese 10 Jahre immer so ein guter Indikator. Und dann gibt es aber keine feste Regel, ob das jetzt getauscht werden muss. Und da kann man auch wieder selbst für sich überlegen. Ich würde es andersrum formulieren. Ich glaube, dass man sich, ja, gerade wenn man einige Jahre seine Matratze in Benutzung hat, auch einfach wirklich was Gutes tun kann, sich dann nochmal auseinanderzusetzen, zu schauen, ob man einfach diesen Tagesdrittel, das man da ja bearbeitet, einfach deutlich positiver gestalten kann. Und ich glaube, da ist es immer wieder spannend zu erfahren, was sich da getan hat, was für Möglichkeiten da sind. Genau, und zu sehen, was man sich da Gutes tun kann.
Also ich finde, es hat immer so 2 Komponenten. Die Zeit, in der ich die Matratze nutze, altert die Matratze und ich ja leider auch. So, das ist das eine. Also ne, unsere Körper, ob wir wollen oder nicht, die manchen schneller, manche langsamer, aber wir verändern uns ja schon auch. Das heißt, in 10 Jahren, meinetwegen auch in 5, meinetwegen auch in 2 oder in 12, kann sich ja ein körperlicher Anspruch auch ändern. Und das zweite ist, dass ja die Industrie immer wieder bemüht ist, neueste Technologien und Innovationen zu entwickeln, um tolle Materialien, Zusammensetzungen und Entwicklung dahin zu legen. Das heißt, eigentlich macht es total Sinn, sich eher früher mit einer neuen Matratze zu beschäftigen, finde ich, als später, weil es immer wieder neuen Shit gibt, wenn ich das so sagen darf, so geil Matratzenscheiß einfach, ja. Also ich kriege das ja mit und wie schnell das einfach geht und was es da für tolle Innovationen gibt, ja, und manches ist auch Trend, muss man nicht unbedingt mitmachen bei so einem Möbelstück wie einer Matratze, aber es lohnt sich, sich damit einfach mal zu beschäftigen und ich finde tendenziell gerne früher als später. Ja. Wie lange braucht man, um sich an eine neue Matratze zu gewöhnen, Ben?
Auch da, also schon alles erlebt, ne, von war nach 5 Minuten gegessen bis hin zu, keine Ahnung, nach 5 Wochen muss halt was getauscht werden, damit das dann funktioniert insgesamt. Das ist sicherlich immer natürlich die Herausforderung, die man nehmen muss, dass man halt das Richtige findet und das dann auch wirklich dann passt, weil im Probeliegen erstmal nur einen Eindruck gibt und dann natürlich mit der Zeit oder mehrere Nächte dann nochmal ein anderes Bild geben können eventuell, als jetzt so das der erste kurze Test. Wir sagen aber, dass man eigentlich einer Matratze mindestens 4 Wochen Zeit geben sollte, um zu wissen, ob das wirklich Probleme macht, die dauerhaft bleiben oder ob ich vielleicht einfach, ich nenne es ganz gerne so ein bisschen ächzt im Gebälk, ob der Körper sich halt einfach umstellen muss. Eine jahrelange Gewohnheit wird gebrochen, das geht nicht immer von heute auf morgen. In der Regel ist es tatsächlich recht schnell abgeschlossen und man kommt sehr, sehr gut dann mit der neuen Matratze zurecht. Aber wenn das jetzt nicht in den ersten 2 Nächten der Fall ist, sollte man sich letzten Endes erstmal entspannen, vielleicht noch mit seinem Händler sprechen, ob es irgendwie Möglichkeiten gibt, den Themen, die man so für sich gefunden hat, nochmal beizukommen. Stichwort Lattenrosteinstellung oder gibt die Matratze auch irgendwas noch her, irgendwelche Möglichkeiten. Aber dann sollte man erstmal schauen, wie ist es über einen längeren Zeitraum ausgesehen, weil ja, das Thema Schlaf, das weißt du wiederum besser als ich, weil ihr macht hier in dem Podcast einfach das Thema Schlaf so, so groß, wie es auch eigentlich sein soll. Das ist ja bei Weitem nicht nur Matratze. Aber es spielt so viel mit rein und deswegen ist halt eine einzelne Nacht aus meiner Sicht niemals eine belastbare Aussage, sondern natürlich gibt es Extremfälle, aber generell braucht man einfach ein paar Nächte, muss der Sache ein bisschen Raum geben, muss diese Tagesfaktoren wie Stress, habe ich irgendwie 3 Flaschen Rotwein am Tag vorher getrunken oder keine Ahnung, Muskelkater und Schmerzen, was auch immer da so sein kann, dass das halt einfach schon mal jetzt nicht der Faktor ist, sondern genau, dass man einfach mal ankommt auf der Matratze und ja, spätestens 4 Wochen sollte das eigentlich dann rum sein.
Das ist ja ein bisschen so, wie wenn man die Ernährung umstellt zu einer besseren Ernährung. Vielleicht macht es dann erstmal Bauchweh oder Verdauungsbeschwerden oder der Körper riecht anders. Bedeutet ja aber nicht, dass es schlechter ist, sondern es ist nur anders. Im besten Fall gesünder, aber es dauert halt ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt. Und So kann es ja mit einer Matratze auch sein. Zwei Fragen noch. Eine kurze. Darf man Matratzen absaugen?
Nein.
Danke.
Da sind wir ganz kurz vielleicht zur Erklärung. Stichwort Textilveredelung, also die Untersteppung, die im Stoff ist, in einem wertigen Bezugsstoff. Wenn ich zu intensiv sauge, das passiert jetzt nicht beim ersten Sauger. Also das kann schon alles auch gut gehen. Aber im schlechtesten Fall ziehe ich diese Tencel oder Polyester oder Schafwollfasern durch den Bezug raus und habe dann Knötchenbildung bis hin, keine Ahnung, wenn man es vollkommen übertreibt, auch, sage ich mal, dass ich mir wirklich Teile dieser Steppfüllung dann aus dem Matratzenstoff rausziehe. Deswegen ausklopfen, ausschütteln reicht in der Regel vollkommen. Bezüge sind meistens ja auch waschbar mittlerweile oder reinigungsfähig, kann man das auch machen, aber saugen würde ich persönlich niemals empfehlen.
Ja, gut, dann haben wir das geklärt, Leute. Ein für alle Mal. Bitte aufhören, Matratzen abzusaugen. Bitte, bitte, bitte. Und ich weiß, dass man ein gutes Gefühl hat, ne? Es gibt ja auch spezielle Sauger, da sieht man dann, was da so alles drin war. Aber wie Ben auch gesagt hat, die meisten Matratzenbezüge sind waschbar und dann lieber das einmal machen. Beziehungsweise einfach da auf Betthygiene achten, das Bett sich schön trocknen lassen und. Also das ist auch schon die halbe Miete. Wie sieht's denn aus mit Matratzen, die nicht mehr benutzt werden? Also ich habe mich nach 10 Jahren entschieden, neue Matratze. Was passiert mit meiner alten? Kann ich die recyceln? Kann ich die zum Roten Kreuz bringen? Kann ich die schreddern und in mein Kissen füllen? Was kann ich damit machen?
Das ist ja in Deutschland ein großes Thema. Also jedenfalls zwischen Industrie und Verbänden gerade, also eher hinter den Kulissen noch, was aber eigentlich um uns herum meistens Realität ist, dass es eigentlich Recycling-Vorgaben gibt, in Deutschland aktuell nicht. Da gibt es gerade viele Initiativen, sage ich mal, um das Thema anzugehen, weil das schon recht komplex ist und ja auch nicht nur mit einem einzelnen oder manchen Herstellern getan ist, sondern dass ja ein Zusammenspiel aus Händlern, Herstellern, Entsorgern sein muss. Und da passiert gerade recht viel. Deswegen bin ich gespannt, wie es noch kommt, aber es gibt... Zurzeit ist eigentlich der State of the Art, eine Matratze zum einen möglichst lang zu nutzen, um die Materialien, die damit viel Aufwand und viel Energieherstellung dann erzeugt wurden und in die Matratze geflossen sind, möglichst auch auszunutzen, bis sie wirklich ihr Lebensende erreicht haben. Das ist der eine nachhaltige Aspekt immer aktuell, wo man aktuell selbst was für tun kann, weil in der Regel, kann man sagen, hat man einfach so einen komplexen Materialmix in der Matratze drin, dass das dann in den Sperrmüll geht und letzten Endes auf die Deponie und vielleicht bestens Fall noch als zur Wärmegewinnung dann genutzt wird oder Wärmeenergie. Und was aber gerade ein ganz großes Thema ist, ist halt einfach sortenreine Produktion von Matratzen. Wie schafft man eine Einsammlung von alten Matratzen unter Bedingungen, dass die Matratze auch danach weiterverwertet werden kann? Stichwort Feuchtigkeit in dem Produkt. Also wenn eine Matratze vor die Tür gestellt wird, 3 Tage vollgeregnet wird und dann von einem Entsorger eingesammelt wird, ist sie einfach nicht mehr verwertbar oder erst nach Wochen und Monaten wieder. Genau, wie werden die Kosten für das Ganze getragen? Da gibt es auch international unterschiedliche Beispiele. Genau, also da gibt es noch sehr, sehr viel zu klären insgesamt. Status quo ist, es ist der Sperrmüll. Es gibt in einzelnen Orten, hier in Groß-Gerau kenne ich, dass die Tafel gut erhaltene Matratzen noch nimmt. Das ist vielleicht, also man kann sich einfach in seiner Region immer noch mal umhören, ob es irgendwo die Möglichkeit gibt, vielleicht noch was Gutes zu tun, wenn die Matratze noch einigermaßen in Schuss ist, wenn man sich vielleicht aus einem körperlichen Problem heraus für eine andere Matratze entschieden hat und die eigene Matratze erst vielleicht 2 Jahre zu Hause liegt, dann ist das vielleicht noch ein guter Weg. Genau, und ansonsten, auf das Thema Nachhaltigkeit betrachtet, sollte man die Matratze eigentlich möglichst lang nutzen und das auch ähnlich wie bei Modethemen, sage ich mal, dass das einfach ein gutes, wertiges Modestück einfach mehr bringt als irgendwie die Wegwerfmode, die ich immer nur für ganz kurze Zeit dann trage. Das Ding habe ich bei Matratzen nur halt über einen anderen Zeitraum gesehen, eine 2- bis 4-Jahres-Matratze, bringt halt einfach viel, viel mehr Müll zustande, als wenn man eine Matratze 7 bis 10 Jahre lang nutzt.
Ja. Also das finde ich auch wichtig und das ist auch das, was du gesagt hast, was jeder tun kann, ja, dass man sich bemüht, dass man möglichst das Passende findet und dann auch den Weg geht ins Fachgeschäft und ein Produkt findet, was möglichst lange eben zu einem selber passt, ja.
Und was vielleicht auch da kann man vielleicht eine Sache konkret nur ansprechen, also jetzt der Trend zu einseitig benutzbaren Matratzen, also die nur eine Liegeseite wirklich haben, die für mich nutzbar ist, weil ich entweder eine klare Unterseite habe oder eine dann zu feste andere Seite, die ich so nicht nutzen kann. Letztendlich habe ich aber eine halbe Matratze gekauft, weil gerade ein Schaumstoff ist ein Material, wenn ich den auf die Unterseite des Bettes lege, also nicht direkt drauf lege, also nicht die Wärmefeuchtigkeit und die Belastung direkt abbekommt, sondern einfach mal ja für 3, 4, 5, 6 Wochen oder auch länger auf der Unterseite ruhen kann, sage ich mal, ist der wieder wie neu nach der Zeit. Und ich habe wieder eine ganz frische Matratze. Wenn ich die Möglichkeit nicht habe, verkürze ich die Lebenszeit meiner Matratze enorm. Und das ist so ein Ding, das ist verhältnismäßig wenig mehr Materialeinsatz, der eine fast doppelt so lange Benutzung dann garantiert auf der anderen Seite. Und vielleicht auch fürs Portemonnaie gesprochen, eigentlich mit wenig mehr Invest habe ich doppelt so lange Matratzenbenutzungszeit. Und da sollte man doch auch immer drauf achten, da gibt es Themen, die eigentlich nichts mit dem Schlafen zu tun haben, die das im Markt gerade verändern. Wie jetzt, keine Ahnung, ist der Artikel besser online zu vertreiben. Deswegen habe ich dann Wechselseiten, damit jeder was findet am Ende, wo man da zurechtkommt. Aber da sollte man doch schauen, genau, dass man vielleicht einfach die Matratze von Anfang an hat, die zu einem passt oder über einen gewissen Prozess dann findet und dann einfach auch lange durch Drehen und Wenden so nutzt, wie man sie am Anfang kennengelernt hat. Also das ist einfach der nachhaltigere Ansatz auch als genau da auch in den Wegwerfbereich dann zu gehen.
Mm, ja, also Fast Fashion ist ja nicht nur Fashion, ist ja auch, es gibt ja auch Fast Matratzen. Fast Möbel, ja. Es gibt ja alles.
Ist ja, Fast Konsum in jeder Fasson, sage ich mal, bringt einfach Probleme, ja. Kurbelt zwar irgendwie kurzfristig wirtschaftliche Dinge an oder belebt manchen Bereich, aber bringt auch viele, viele neue Fragen mit sich, wo man wirklich überlegen sollte, wie man mit umgeht.
Mm, ja. Also, das war ein schönes Gespräch. Und ja, ihr, die uns zugehört habt, die Antwort auf alle Fragen ist, kommt drauf an, weil wir nämlich alle unterschiedlich sind und wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Körperbauten, unterschiedliche Diagnosen vielleicht, unterschiedliche Ansprüche an den Schlaf. Und da möchte ich nochmal appellieren, dass es sich immer lohnt, aus Nachhaltigkeitsgründen, aber auch aus Komfortgründen und aus Gründen der Gönnung, die richtige Matratze für sich selber zu haben. Weil wenn man gut schläft, ist einfach alles besser. So.
Ja.
Boah.
Amen.
Amen. Ja, also Ben, es ist ja so, dass wir bald zu dir kommen in die Matratzenmanufaktur. Und zwar am 5. September um 16 Uhr gibt es eine Führung bei dir im Haus, also nicht privat, sondern in der Manufaktur, so in Groß-Gerau. Um alle Infos dazu findet ihr auf freundinnennacht.de. Es empfiehlt sich, ein bisschen früher da zu sein als 16 Uhr. Ne? Um 16 Uhr geht's los. Also lieber Viertel vor oder 15.30 Uhr. Parkplätze gibt's bei euch, richtig?
Mhm. Das ist gar kein Problem. Ja. Einfach aufs Grundstück fahren, da findet sich was.
Genau. Muss man sonst noch irgendwas beachten, was man braucht für einen Einblick in eine Matratzenmanufaktur?
Schlafanzug mitbringen, gute Laune. Nee, aber ich freue mich total drauf, weil mir macht es halt riesig Spaß, irgendwie zu zeigen, was wir tun und genau, auch wirklich da nochmal so einen Einblick zu geben, weil wenn man die ganzen Materialien, über die wir jetzt hier gesprochen haben, wirklich mal in der Hand hat, dann spürt man auch einfach direkt, was da der Unterschied ist. Und das ist bei uns halt einfach möglich, weil dieses ganze Gebäude quasi eine Matratzenproduktion ist. Also in jeder Ecke liegen Schaumstoffe, Taschenfederkerne, Bezugsstoffe. Wir produzieren zwischen unseren Materialien dann die neuen Matratzen. Man kann das, glaube ich, sehr, sehr gut sehen, welche Arbeitsschritte auch notwendig sind dafür, wie viel Handwerk dann auch da reinfließt in das Ganze. Und genau, von daher freue ich mich sehr darauf, dass ich das mal zeigen kann.
Ja, wir freuen uns auch. Also ich freue mich, ich kenne es ja schon, aber alle, die sich schon angemeldet haben, weiß ich, die freuen sich sehr. Und ja, dann sehen wir uns im September am 5., 16 Uhr geht's los. Gerne ein bisschen früher da sein. Kostet auch nichts. Ist ganz kostenlos und super interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass Kinder das auch cool finden, oder?
Ich habe meine Kindheit in der Matratzenfabrik verbracht. Also ich bin als 5-Jähriger über Schaumstoffberge gehüpft. Also von daher, das gibt auch sicher eine kinderfreundliche Führung, falls das Thema sein soll.
Ja, sehr schön.
Ein kleiner Toll. Abenteuerspielplatz.
Mhm. Ja, also dann sehen wir uns dann und jetzt danke ich dir erstmal sehr fürs Gespräch und wünsche dir und allen anderen eine gute Nacht.
Danke für die Gelegenheit. Mach's gut, Eva.
Tonschnitt und Jingle von Laurin Pons.